Ich habe den Friedrich Merz nicht gewählt, das werdet ihr mir glauben.
Das wäre mein Bekenntnis gewesen.
Aber ich sage es öffentlich, er macht es in der Außenpolitik ganz gut. Die USA waren für mich immer sozusagen der Grundpfeiler der modernen Demokratie, die älteste westliche Demokratie, und sind jetzt auf dem Weg zu einer Oligarchie. Ein schockierender Vorgang, finde ich. Glauben Sie, mir macht das Spaß, für Aufrüstung einzutreten. Ich habe mir meine alten Tage auch etwas anders vorgestellt.
Das ist die Energie der Gesellschaft. Der Podcast, in dem Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufeinandertreffen. Marina Weißband und Stefan Muschig sprechen mit ihren Gästen über die großen Fragen der Energie- und Klimawende. Und darüber, wie sie unser tägliches Leben verändern. Und jetzt geht's los.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Die Energie der Gesellschaft. Ich habe das Glück, ihn zusammen mit Stefan Muschig seit diversen Folgen zu machen. Heute sind wir in Folge 10. Und alle vorherigen Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich kann das wirklich sehr empfehlen, denn wir machen diesen Podcast, um auch selbst zu lernen, weil wir die Zusammenhänge zwischen Energie, Klima, Politik und der Art und Weise, wie wir als Menschen auf diesem Planeten leben, verstehen wollen. Und da kommen so viele Fächer rein, Psychologie, Bildung, Politik, Sicherheit, alles. Und das versuchen wir zu verbinden und die Verbindungen zu erkennen, weshalb ich auch so dankbar bin, dass Sie heute hier sind. Aber wir lernen dabei von ganz vielen tollen Gästen. Heute sind wir in der VHS Essen live zum allerersten Mal mit diesem Podcast. Das ist für uns eine Premiere. Wenn alles schief geht, liegt es daran. Wenn Sie uns nicht verstehen, auch inhaltlich nicht, dann ist das die Technik. Und wir danken natürlich sehr Herrn Georgakis und Herrn Rinke, dass wir hier sein dürfen. Und ich begrüße also alle, die hier sind, mit uns im Raum bei einer Face-to-Face-Begegnung, die so, so wertvoll ist. Stefan, möchtest du den geheimnisvollen Mann in unserer Mitte einmal vorstellen?
Ja, ich mach das gerne. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich mache das ja so ein bisschen auch als Hobby, weil es mir Spaß macht, genau wie du gesagt hast, mit schlauen Menschen zu reden, Neues zu lernen, gesellschaftliche Fragestellungen zu debattieren, aber auch Menschen live zu treffen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir hier mit Ihnen gemeinsam sitzen. Und deswegen will ich sagen, dass ich dieses Gefühl der Premiere ein bisschen habe. Und ich habe das auch deshalb, weil wir wirklich einen Gast heute bei uns haben, der mindestens so gut ist wie alle Gästinnen und Gäste, die bislang in unserem Podcast waren und der genau zur richtigen Zeit bei uns ist. Das möchte ich sagen. Bundesaußenminister AD Joschka Fischer hat ein Buch geschrieben, und das heißt Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Lieber Joschka Fischer, erst nochmal herzlichen Dank, dass Sie den Weg aus Berlin nach Essen auf sich genommen haben. Sie alle kennen Joschka Fischer natürlich und gerade die nicht mehr ganz so Jungen unter uns umso mehr, auch noch als aktiven Politiker. Ich stelle ihn trotzdem gern vor. Herr Fischer, Sie sind 1948 geboren in Baden-Württemberg. Seit 1968 leben Sie in Frankfurt am Main.
Lebten Sie
in Frankfurt am Main, richtig? Ich habe den Eindruck, dass das hessische Idiom stärkere Langzeitwirkung bei Ihnen entfaltet hat als das schwäbische, aber vielleicht sagen mir das nur meine ungeübten Ohren. Die Wurzeln Ihrer Familie liegen in Ungarn und Ihre Eltern haben das Land 1946 verlassen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Müssen.
Sie sind Schulabbrecher, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie haben verschiedene berufliche Stationen hinter sich gebracht, haben eine Fotografenlehre gemacht, die haben Sie aber auch nicht zu Ende gebracht. Und haben als Taxifahrer gearbeitet, unter anderem. Waren sehr früh sehr politisch engagiert. Und Ihr Leben, das habe ich so ein bisschen als roten Faden herausgelesen, besteht so aus Wendepunkten. Vielleicht war der erste Wendepunkt, der für mich jetzt irgendwie ins Auge stach, war der, dass Sie sich 1977 nach der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF von dem radikalen
radikalen Machenschaften der RAF abgewendet haben.
Ich konnte nichts Revolutionäres darin sehen, andere Menschen umzubringen und mit 120 km/h oder Vollgas gegen die Betonwand zu fahren. Da war von vornherein klar, wer gewinnt, die Betonwand.
Und trotzdem war dieser Mord an Schleyer vielleicht nochmal eine Art von einem besonderen Ereignis. Auch natürlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, ich meine, Sie haben Schleyer mit einem Genickschuss ermordet. Und das war das Instrument, das die Nazis zur Hinrichtung politischer Gegner verwandt haben. Und das ging mir nicht in Kopenhagen, wie der Hesse sah. Dass man linksradikal sein kann und dann zur mörderischsten Form, die Nazis in unserem Land zwischen 1933 und 1945 zur Anwendung gebracht haben, zurückzugreifen. Also das war mir nicht verständlich. Genauso wie die Anschläge, die es gab hier im Land, wie auch international, wo dann sich linksradikal nennen, junge Menschen, mit der Waffe anfingen wieder entlang der Pässe Juden von Nichtjuden zu selektieren. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Im Land von Auschwitz wird wieder selektiert. Das kann doch, also das, da war mit mir keine Kompromissmöglichkeit.
Sie sind dann 1982 in die Grünen, in die Grünen-Partei eingetreten. Die Grünen wurden 1981 gegründet, wurden dann, darauf zielte schon das Eingangsstatement, ab 1985 zum ersten grünen Minister, Landesminister, vereidigt, eben in den berühmten Turnschuhen, von denen ich dachte, sie würden im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn stehen.
Das gab es damals noch nicht.
Aber jetzt sind die jetzt in Bonn oder in Offenbach?
In Offenbach.
In Offenbach, na gut. In Essen.
Eine ehemals stolze Ledermetropole, aber selbe Schicksal wie manche Ruhrstandort, Kohle und Stahl, dafür war das Ruhrgebiet berühmt, ist nichts mehr vorhanden. Genauso wenig von der Lederindustrie, die in Offenbach eine sehr bedeutende Rolle hatte. Aber das Museum ist da. Und die kamen eines Tages, was ich denn mit den Schuhen gemacht hätte. Die liegen irgendwo bei mir in der Wohnung in der Ecke und stauben zu. Ja, ob sie die haben könnte, sag ich, nehmt's. Und so kam das nach Offenbach.
Sie waren hessischer Staatsminister für Umwelt und Energie.
Zweimal.
Und 1998 wurden Sie zum Bundesaußenminister vereidigt und waren Vizekanzler des Kabinetts von Gerhard Schröder. Und dort gab es, und das war vielleicht ein wirklicher Wendepunkt, oder stellen Sie es auch da richtig, Wendepunkt 2, dass Sie sich ausgesprochen haben als Außenminister für die Unterstützung der ersten Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland, damals 1999 im Kosovo, später auch in Afghanistan. Bosnien lief schon davor als Friedensmission, das war kein Kampfeinsatz, wenn ich das richtig gelesen habe. Und auch da, das habe ich damals als Zeitgenosse so wahrgenommen, war auch Ihr Motto, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Das Motiv zieht sich durch und Sie wurden dafür mit dem Wurf eines äußerst schmerzhaften Wurfs eines Farbbeutels an Ihr Ohr belohnt, in Anführungszeichen, 1999 beim Parteitag der Grünen in Bielefeld. Sie sind Autor zahlreicher Bücher. Das letzte habe ich schon hochgehalten. Aus den Ehrungen will ich nur zwei herausgreifen und dann ist auch Schluss mit der Vorstellungsrunde. Sie wurden geehrt für den Einsatz als hessischer Umweltminister, weil Sie sich gegen die Nutzung der Grube Messel als Mülldeponie eingesetzt haben und diese damit bewahren konnten, auch als Fossilienfundstätte. Und daraufhin wurde eine fossile Schlange nach Ihnen benannt. Die heißt nämlich Paleopython Fischeri. Besondere Ehrung, hat nicht jeder. Tolle Sache. Und das korrespondiert inhaltlich mit Punkten, die hier auch schon aufgetaucht sind, wurde Ihnen Anfang der 2000er an zwei Universitäten in Israel die Ehrendoktorwürde verliehen, nämlich in Haifa und Tel Aviv. So viel zur Vorstellung. Viele, kann ich mir vorstellen, haben auch ganz eigene Episoden, an denen es Berührung ihres Lebens mit dem Wirken von Joschka Fischer gegeben hat. Ihr Buch heißt Die neue Weltordnung. Der Titel der Veranstaltung heißt Zeitenwende. Das hängt irgendwie miteinander zusammen. Marina, das ist doch ein super Einstieg.
Mich interessiert das tatsächlich brennend, weil als die Situation rund um die Ukraine neu entstanden ist, muss man sagen, 22, da ist Ihr Name natürlich oft gefallen. Und zwar nicht, weil eine Schlange nach Ihnen benannt wurde, sondern weil wir wieder an dieser Stelle standen, diesen vermeintlichen Widerspruch zu erkennen zwischen nie wieder Krieg und, oh, Unschuldige müssen sich verteidigen. Und da wurde auch oft referenziert auf Ende der 90er. Meine Frage ist, was bedeutet diese oft heraufbeschworene Zeitenwende für Sie? Haben wir sie? Was assoziieren Sie damit?
Ich habe mir im Fernsehen die Übertragung dieser Sondersitzung des Deutschen Bundestages angeschaut und war sehr angetan von der Rede des damaligen Kanzlers Scholz. Weniger angetan war ich, dass er anschließend so wenig machte. Denn für mich war immer Solidarität mit Angegriffenen, mit denjenigen, die unterdrückt werden sollten, fast ein Selbstzweck. Und die Ukraine ist angegriffen worden. Es wird ja oft der Anschein erweckt, der Westen habe die Unabhängigkeit der Ukraine gemacht. Nein, die Amis waren völlig überrascht, als das Weihnachten, 91 glaube ich, oder 92 war das, das Ende der Sowjetunion eingeleitet wurde. Das waren die damaligen Präsidenten der Ukraine, Weißrusslands und Russlands. Das erste Land, das die Sowjetunion beendet hat, war der Austritt Russlands.
Ja.
Das war völlig ohne westliches Zutun. Damit wir uns hier klar verstehen. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, warum sind wir so passiv, warum machen wir nichts? Meine Erfahrung war die, wir dürfen Solidarität nicht verweigern. Und als dann diese Zeitenwende kam, war ich doch sehr erleichtert. Und auch froh, dass meine Partei, anders als in den pazifistischen 80ern, da eine klare, eindeutige Position hatte und hat. Und ja, das ist für mich die Zeitenwende.
Die kam aber, Sie würden schon sagen, es gibt eine Zeitenwende.
Ja, eindeutig. Diese Zeitenwende besteht für mich darin, dass Wladimir Putin die Haltung hat, Russland hat nur eine Überlebenschance als Imperium. Und ein Imperium ohne Grenzen. Das führt bei den Balten und den Polen zu richtigen Fieberschauern und Angstkrämpfen. Sie wissen, wie ernst das ist. Und Sie sehen es ja in der Ukraine, was die Konsequenzen davon sind.
Aber dann lassen Sie mich bitte Ihre Erfahrung nutzen, um Ihnen meine Lieblingsfrage zu stellen. Warum haben dann vor allem die USA, aber auch die westeuropäischen Staaten nicht sofort alles getan, um der Ukraine eindeutig zur Seite zu stehen? Warum haben wir immer wieder Verzögerungen gesehen, besonders wenn die Ukraine in die Offensive gegangen ist? Was war der Grund für diese Zurückhaltung?
Der Grund für die Zurückhaltung war die Erinnerung an den Kalten Krieg. Man war es einfach gewöhnt. Budapest 56, Prag 68, sowjetisches Territorium wird nicht berührt und man hält sich da zurück. Russland ist Nuklearmacht. Diese Reflexe spielen da mit hinein, um es offen zu sagen. Zu Recht. Und ja, man hätte den tapfer kämpfenden und sehr intelligent kämpfenden Ukrainern energischer helfen müssen. Aber es gab da eben aus diesen langen 8 Jahrzehnten des Kalten Krieges Verhaltens.
Gewohnheiten.
Gewohnheiten, aber mehr als Gewohnheiten. Verhaltenszwänge nachgerade. Und ich rede jetzt nicht von Donald Trump. Das ist eine völlig andere, da kommen wir später drauf. Aber das spielte da sehr stark mit hinein. Und dann war es auch, die Ukraine heute ist anders als die Ukraine noch vor wenigen Jahren. Da war die Ukraine sehr viel innenpolitisch gespalten. Die Formel lautete, in Westukraine will man Richtung Europa und NATO. In Ostukraine, wo man Russisch spricht, ist die Hinwendung zu Russland mehrheitsfähig. Das ist heute vorbei.
Das ist vorbei.
Man kann auch, wenn man es auf den Punkt bringen will, sagen, Putin hat die ukrainische Nation durch seinen Angriffskrieg erst wirklich geformt. Und das ist irreversibel. Es sind zu viele junge Menschen gestorben und unschuldige Zivilisten, junge Soldaten. Das prägt eine Nation. Es prägt auch die kollektive Erinnerung und die furchtbaren Dinge, die geschehen sind und geschehen. Die entführten Kinder, die vergewaltigten Frauen, all das spielt eine entscheidende Rolle. Und deswegen, ich bin nicht der Meinung, dass es dort zu einem schnellen Frieden kommt. Beide Seiten denken nicht daran, aufzugeben. Das ist sehr schmerzhaft. Und Putins Angriff auf die Ukraine war zugleich eine Kriegserklärung an die europäische Friedensordnung. Das heißt, betraf uns alle. Und das ist die eigentliche Zeitenwende, dass der Krieg zurückgekommen ist. Und zwar der große Krieg. In Jugoslawien ist er auch zurückgekommen, aber es war mehr ein Krieg, ein innerjugoslawischer Krieg. Und das ist die Situation, in der wir heute stehen. Das ist die eigentliche Zeitenwende. Und die Herausforderung für uns, wir standen plötzlich da, mehr oder weniger nackt im Wind, verteidigungsunfähig. Und da müssen wir jetzt die Konsequenzen ziehen. Wollen wir zum Spielball werden? Wollen wir, dass andere über unser Schicksal entscheiden? Oder wollen wir, dass wir selbst bestimmen? Und ein Land wie Deutschland kann sich da nicht verstecken. Wir leben in der Mitte Europas. Unsere Größenordnung, wir sind nach wie vor bei all unseren wirtschaftlichen Schwierigkeiten die drittstärkste Wirtschaftsnation. Drittstärkste. Vor uns Amerika und China. Und dann kommen wir mit unseren mageren 82 Millionen. Die Amerikaner haben über 200. Die Chinesen haben über 1 Milliarde.
Europa? Reden wir noch drüber.
Reden wir gerne.
Ja, ganz lange.
Aber Europa, das ist nicht die Realität. Die EU ist die Realität. Die EU ist ein Staatenverbund, eine Konföderation, eine Wirtschaftskonföderation. Das ist keine Macht. Und insofern kann sich unser Land nicht verstecken.
Zu Europa kommen wir tatsächlich nochmal, weil es, glaube ich, lohnt, darüber zu reden, Europa, EU und so weiter. Sie rahmen ja in Ihrem Buch die Zeitenwende. Einerseits, darauf wurde schon eingegangen, mit dem 24. Februar 2022, also dem offenkundigen russischen Überfall in die Ukraine, dem ja viele andere aggressive Akte schon vorausgegangen sind. Das ist das eine Datum. Und das andere Datum ist halt Trump, also 5. November 2024. Das ist sozusagen der andere Pol. Und das hängt sicherlich, wie wir auch alle mitbekommen aus den Medien, miteinander zusammen. Russland ist nicht willens, diesen Krieg zu beenden. Und eine Macht wie die USA, die sind, sagen wir mal, volatil. So, und jetzt kommen weitere Konflikte hinzu. Kann man in so einer Welt mit so einem Trump Politik machen, also wirklich in dem Sinne, wie er sich vielleicht auch selber sieht, Kriege zu beenden?
Als Regierung können Sie sich den Gegenüber nicht aussuchen. Sie haben mit denen zu tun, die auf der anderen Seite die Macht haben und im Amt sind. Und da müssen Sie sich drauf einstellen, damit ich hier klar verstanden werde. Ich habe den Friedrich Merz nicht gewählt, das werdet ihr mir glauben.
Das wäre mal ein Bekenntnis gewesen.
Aber ich sage es öffentlich, er macht es in der Außenpolitik ganz gut. Und im Interesse unseres Landes und im Interesse Europas wünsche ich ihm von ehrlichem Herzen jeden Erfolg. Das ist meine Meinung. Wir sind in einer Situation, wo man sich Spielchen nicht mehr erlauben kann. Dazu ist die Lage wirklich viel zu ernst. Ich bin in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen im Südwesten. Seitdem ich mich erinnern kann, waren da amerikanische Soldaten. Für mich gehörten die USA sozusagen zur Nachkriegsrealität dazu. Der positive Teil der Nachkriegsrealität, bis der Vietnamkrieg mein Bild sehr verändert hat. Aber die USA, das war immer das Land fern jenseits des Atlantiks, auf das man sich verlassen konnte. Das war ein sicherer Hafen. Und Deutschland nach 1945 war in einem grauenhaften Zustand. Dann die Bedrohung durch den Stalins Rote Armee, die ja in der Mitte Deutschlands stand, in Berlin. All das hat dazu geführt, dass sich dieses Deutschland, das sich mühselig berappeln musste, auch von dem Absturz in das Verbrechen der Shoah, des Massenmords an den europäischen Juden, erst wieder Anerkennung finden musste, Vertrauen aufbauen musste. Da waren die USA der große Beschützer. Und das ist weg. Das heißt, einer der zentralen Pfeiler unserer Nachkriegsgeschichte, die zugleich die Geschichte der westdeutschen und dann gesamtdeutschen Demokratie ist, ist weg.
Wie würden Sie denn die USA heute unter Trump, Präsident Trump, charakterisieren? Können Sie das auf zwei, drei
Aus meiner Sicht befinden sich die USA auf einem gefährlichen Weg. Die USA waren für mich immer sozusagen der Grundpfeiler der modernen Demokratie, die älteste westliche Demokratie, und sind jetzt auf dem Weg zu einer Oligarchie. Ein schockierender Vorgang, finde ich.
Ich würde ehrlich gesagt auch das Wort Faschismus benutzen. Ich glaube, nach allen Kriterien, die ich soziologisch gelesen habe, stimmt das inzwischen einfach überein. Aber wenn wir zurückgucken, Deutschland hat nach dem Krieg so großen Wohlstand erlangt, unter anderem durch die Auslagerung von Kosten auf einerseits billige Energie aus Russland auf Kosten unserer Sicherheitspolitik und Unabhängigkeit da. Andererseits, wir haben so viel unserer Verteidigung ausgelagert an die USA. Also wir haben immer irgendwie darauf vertraut, dass die investieren in ihr Militär, damit wir das nicht müssen, ehrlicherweise. Gab es in der Zeit, als Sie aktiv waren, so einen Gedanken von, oh, das ist ganz schön naiv, wir machen uns hier ganz schön abhängig?
Das Problem war für die westdeutsche Nachkriegsdemokratie, dass wir ja mit guten Gründen mit einem gewissen Misstrauen beäugt wurden. Aber ich erinnere mich, als ich 18 war und mit ausgestrecktem Daumen Europa erkundigte, mit Autostopp, da ist es mir in Amsterdam passiert, aber auch in französischen Städten, wenn ich Deutsch mit Mitreisenden gesprochen habe auf der Straße, dass Leute sagten, sie wollten das nicht hören. Das war die Stimmung damals. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es gab ein berechtigtes Misstrauen. Gott sei Dank ist das heute anders. Das Verhältnis zu Tschechien und den Sudetendeutschen ist völlig verändert. Aber man darf das nicht vergessen. Dieses Misstrauen war da. Und das hat natürlich eine Rolle gespielt bei der Frage deutscher Wiederbewaffnung. Es wird auch jetzt punktuell wiederkommen, wenn Deutschland aufrüstet. Ich war vor etwa einem Jahr auf einer Konferenz in Süditalien. Da war Romano Prodi, der frühere Kommissionspräsident, der italienische Premierminister, guter Freund, und gesprochen. Und er sagte dann plötzlich, also ihr werdet massiv aufrüsten. Die größte Wirtschaftsmacht in Europa wird größte Militärmacht auf mittlere Sicht. Und er kratzte sich so am Kinn. Ich konnte das sehr genau deuten, was er damit zum Ausdruck brachte. Sind die Deutschen demokratisch stark genug, nicht wieder abzustürzen in verrückte Ideen? Das steckte dahinter. Meine Antwort ist glasklar. Ja, unsere Institutionen sind stark genug, kam die Frage AfD. Und das begegnete mir wieder in Polen. Dort wird die Frage des Aufstiegs der AfD ganz anders wahrgenommen. Da lebt die Geschichte noch. Auch auf ungeheure Art und Weise in der Innenpolitik mit der PiS. Aber wird das ernst genommen? Die französischen Nationalisten, Le Pen, und die deutschen AfD verstehen sich überhaupt nicht. Die waren in derselben Fraktion und sind dann auseinandergegangen. Warum? Weil irgendeiner dieser komischen Abgeordneten meinte, wäre doch nicht alles schlecht gewesen bei der SS. Man könne das doch nicht so pauschal verdammen. Da war bei den Franzosen schlicht und einfach Schluss. Was ist daraus zu lernen? Das heißt, mit einer Renationalisierung wird Europa auseinanderfliegen. Das wird nicht zusammenzuhalten sein.
Gleichzeitig profitieren natürlich die rechten Parteien sowohl in Polen als auch in Frankreich von einer Erstarkung der AfD, weil umso besser kann man den eigenen Leuten eine Bedrohung verkaufen.
So ist das halt im Leben. Ist oft so, dass das Konsequenzen hat, die man nicht will. Aber wichtig wird sein, dass wir uns vergegenwärtigen, was wir verlieren, wenn die sich durchsetzen. Das ist doch absurd. Ich frage mich immer, wann wacht unsere Nation endlich auf? und begreift, was hier da auf dem Spiel steht.
Das ist tatsächlich die Frage, die auch, glaube ich, viele hier so im Kopf haben. Sind unsere Institutionen stark genug, wenn ich sehe, dass von Aufwachen sehen wir noch nicht? Und gleichzeitig ist jetzt ein J.D. Vance nach Deutschland gekommen und hat gesagt, so, ihr seid jetzt erwachsen, die USA werden euch nicht helfen, kommt selbst zurecht. Und wir schlagen uns mit der Frage rum, sollen wir verteidigungsfähig werden, was einerseits wichtig ist, wenn wir in der Demokratie bleiben wollen.
Da würde ich sagen, die Frage ist entschieden.
Ja, aber schaffen wir das als demokratisch verteidigungsfähiges Land? Was macht Sie so sicher, dass wir nicht etwas aufbauen, das später in die Hände der Rechten fällt?
Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist ja mehr als eine Generation, die mittlerweile herangewachsen ist in dieser Bundesrepublik. Und bei allen Schwierigkeiten, die die deutsche Einheit mit sich gebracht hat, aber sind das auch Herausforderungen, die wir überwinden werden. Kurzfristig mache ich mir Sorgen, aber schon auf mittlere Sicht mache ich mir keine Sorgen.
Was heißt das?
Die Deutschen sind mehr oder weniger Pazifisten geworden nach 1945. Aus guten Gründen. Nach 2 verlorenen Weltkriegen, 2-mal der Griff nach der Weltherrschaft. Und das ging sowas von grauenhaft schief. Ein zerstörter Kontinent, ein zerstörtes Land.
Das heißt, im Optimalfall lernen wir als Land weiterhin nicht nach der Weltherrschaft zu greifen, aber verlieren die Scheu davor, den Ungerechten, den Aggressoren zu widerstehen.
Nein, wir werden konfrontiert mit Weltherrschaftsansprüchen. Putin hat den Anspruch, Hegemonialmacht, das große Russland soll Hegemonialmacht werden. Hm. In Europa, wenn Sie sich die russische Geschichte anschauen, begann der Aufstieg Russlands über die hegemoniale Rolle in Europa. Russland wurde mehrfach im 19. Jahrhundert durch die Franzosen, Napoleon, im 20. Jahrhundert vor allen Dingen durch Hitler-Deutschland, aber auch im Ersten Weltkrieg mit Österreich-Ungarn und auch Deutschland angegriffen. Aber es wurde nie von Westen her erobert, niemals. Nur von Osten. Die einzige für die russische Geschichte folgenreiche Eroberung fand unter den Mongolen statt, von Osten her kommt. Was Putin will, ist wieder zurück in die hegemoniale Rolle. Zumindest in Ostmitteleuropa. Dazu braucht er die Ukraine. Und wenn er gewinnt, wird er nicht aufhören. Er wird weitermachen. Weiter westlich.
Hat Sie das dazu bewogen, dem Thema Verteidigungsfähigkeit, das Sie in Ihrem Buch ja auch schon ausgeführt haben, dass wir einen autonomen atomaren Schutzschirm brauchen, unter dem wir uns begeben müssen, und dass wir aufrüsten müssen, Geld für Verteidigung rausgeben müssen, konventionell verteidigen. Und da habe ich mir, als ich das Buch las, mit Bleistift reingeschrieben, Wehrpflicht? Da haben Sie es noch nicht geschrieben, jetzt im Spiegel-Interview vor ein paar Tagen haben Sie es genannt. Sind Sie dadurch zu einer nochmal neuen Analyse gekommen?
Die Wehrpflicht ist für mich keine ideologische Frage. Es ist eine Frage der Mathematik. Mit dem Personalbestand, den die Bundeswehr heute hat, geht's einfach nicht. Oder Sie müssen vor der Realität die Augen tief verschließen. Glauben Sie, mir macht das Spaß, für Aufrüstung einzutreten. Ich habe mir meine alten Tage auch etwas anders vorgestellt. Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist der Krieg in der Ukraine nicht zu übersehen und die Frage der Aggression, der aggressiven Politik Russlands auch nicht. Und ein Blick auf die Landkarte macht dann klar, was kommt. Dann werden es erst die Balten sein, Moldawien, die Polen, die Finnen. Aber gleich danach, wer lebt da? Wir. Und insofern hängt unsere Sicherheit zusammen.
Absolut, das ist leider so, dass Putin ohne Krieg ja auch gar nicht mehr regieren kann. Allein schon aufgrund dessen, wie er seine Wirtschaft ausgestaltet hat. Ich möchte vielleicht trotzdem mal noch eine Alternative in den Raum werfen. Denn so wie die Dinge sich entwickeln, wir haben eine immer stärkere Nationalisierung, ob gewollt oder ungewollt. Und wir werden sicherlich mehr für Verteidigung ausgeben müssen, aber das kann ja nicht alles sein. Das kann ja nicht der Zukunftsentwurf sein. Deswegen möchte ich in den Zukunftsentwurf mehr bohren. Eine Konstante, die mir an all den Kriegen aufgefallen ist, die wir in letzter Zeit so führen, ist, dass sie alle irgendwie doch mit fossilen Energieträgern zusammenhängen. Unsere Abhängigkeit von russischem Gas. Alles, was im Nahen Osten passiert mit Ölstaaten, wo handfeste wirtschaftliche Interessen hinterstecken. Und auch die Diktaturen, die wir haben, die darauf bauen, dass sie die wertvollste Ressource ihres Landes zentralisiert ist. Gibt es eine Antwort hin zu einer friedlicheren Weltordnung, die mit erneuerbaren Energien zusammenhängt? Und wie könnte sie aussehen, praktisch?
Ich bin ein großer Anhänger der Transformation, dass wir von diesem selbstzerstörerischen Energiesystem wegkommen. Aber erstens geht das nicht innerhalb kurzer Zeit. Zum Zweiten, Energie ist ein zentraler Faktor. Wir sitzen heute Abend hier in Essen. Das Ruhrgebiet war die Energiequelle. Und im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde das als sozusagen der entscheidende Faktor für die deutsche Aggressivität angesehen. Deswegen ging es immer ums Ruhrgebiet nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten. Wie kann diese Kraftquelle deutscher Kontrolle entzogen werden? Die Antwort war die Montanunion. Das heißt, der Versuch, eine politische Antwort aus dieser Kombination Schwerindustrie, Kohle, Stahl plus Nationalismus aufzubrechen, indem die im Kern Europas diese vergemeinschaftet werden. Also es gibt dann keine deutsche Montanindustrie mehr und keine französische, sondern das wird gemeinsam europäisiert. Es war ein kluger und richtiger Gedanke. Aber wir werden noch eine längere Zeit von fossilen Energieträgern abhängen. Da machen Sie sich mal keine Illusion. Und dann haben wir ein Problem darüber hinaus. Was in früheren Zeiten nicht existierte, war die Massenmotorisierung. Das Auto ist heute die Autoindustrie ist die Kernindustrie unseres Landes. Davon leben wir. Und jetzt taucht in China ein Riesenmarkt als Konkurrent auf, die qualitativ das können, was wir auch können. Das wird sozusagen ein spezifisch deutsches Problem werden. Kurzfristig. Ich sehe da keine kurzfristige Möglichkeit. Wir werden, die erneuerbaren Energien werden mehr und mehr sich durchsetzen, aber ich sehe keine Verabschiedung von der individuellen Motorisierung. Da werden wir Elektrizität haben, also auch eine erneuerbare Energie, aber das wird alles sehr viel komplizierter und sehr viel länger dauern, als sich das gemeinhin Ökos vorstellen.
Die Bundesregierung hat ja im Jahr 2000, die rot-grüne Bundesregierung, das Erneuerbare Energiengesetz verabschiedet, wo es um Einspeisevorrang, Vergütung und so weiter ging. Das hat ja doch einiges vorangebracht. Meine Frage ist, warum war es damals richtig, Suggestivfrage, das so zu verabschieden? Und warum ist es vielleicht heute richtig, über eine Reform des EEG und über andere Dinge in der Energiepolitik nachzudenken?
Das EEG hatte Erfolg. Aber es hat natürlich, wie immer, solche gesetzlichen Veränderungen auch Schwachstellen, die im Lichte der Praxis sichtbar wurden und sichtbarer wurden. Und dass man nach einigen Jahren ein selbst erfolgreiches Gesetz überprüfen sollte, um es noch erfolgreicher zu machen, finde ich eher vernünftig. Aber das ist eine der Probleme, die ich mit den vergangenen 10 Jahren hatte, dass wir da so wenig gemacht haben.
Aber was wäre heute zu tun? Das ist ja eine spannende Frage.
Ja, wir werden die Energie billiger machen müssen. Sonst verlieren wir unseren Standort als Industriestandort. Es ist offensichtlich, dass wir durch den Wegfall fossiler Energie aus Russland einen richtigen Preissprung haben. Und da wird es der Korrektur bedürfen. Nicht zurück zu den Fossilen, sondern wir brauchen ein standardgerechteres Preisniveau, damit wir Investitionen hier halten können und die nicht alle an den Golf gehen oder sonst wohin.
Es ist ein schwieriger Spagat zwischen dem kurzfristigen und dem inzwischen schon mittelfristigen. Denn worunter so Wirtschaft so richtig, richtig leidet, ist Klimakatastrophe. Viele Leute sagen, dass sie total realistisch sind und sagen, wir müssen mehr Energie verbrauchen, wir müssen den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, Industrie stärken. Aber es ist doch auch dieselbe Realität, dass es uns wirtschaftlich allen global sehr viel schlechter gehen wird, wenn wir alle immer mehr Energie verbrauchen.
Ohne jeden Zweifel. Aber das ist die Zukunft. Ich meine, wir werden im globalen Wettbewerb, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in dem Maße verlieren, wie wir sie in den vergangenen Jahren verloren haben, dann kriegen wir nicht nur ein ernsthaftes soziales Problem, sondern auch ein sicherheitspolitisches, nicht nur ein wirtschaftliches, auch ein sicherheitspolitisches. Wir sind verdammt schlecht bei der Digitalisierung. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Diese Frage hat mir noch niemand überzeugend beantworten können. Warum können das die Japaner, warum können das die Koreaner, warum die Taiwanesen, warum dieses technikverliebte Deutschland nicht? Von Anfang an nicht. Der erste Computer, mit dem ich gearbeitet habe, war ein Nixdorf. Die machen heute gerade noch Technologie für Kartenautomaten. Dieselbe Zeit war das, als Bill Gates mit MS-DOS anfing. Und bei uns, wir drohen da definitiv abgehängt zu werden. Wir können uns das nicht erlauben. Ich bin kein Fan der künstlichen Intelligenz. Ich sehe die Probleme. Aber können wir es uns erlauben, von dieser Basistechnologie abgehängt zu werden? Nein. Mit wir meine ich nicht nur Deutschland, meine ich Europa. Wir können es uns nicht erlauben. Sonst können wir einpacken. Diese Fragen müssen alle mit berücksichtigt werden. Die spielen alle mit eine Rolle. Beim Klimaschutz ist im Moment eher große Zurückhaltung angesagt. Das 3%-Ziel kannst du vergessen von Paris, die 3%-Reduktion.
Ja, aber...
Aber ich bin mir sicher, es kommt wieder.
Das ist halt mein Punkt. Mehrheiten wachsen ja nicht auf Bäumen. Und mich erschreckt, wie sehr, und das muss ich fast den meisten Parteien bescheinigen, wie sehr Parteien in letzter Zeit darauf starren, was gerade die Mehrheitsmeinung ist. Und dann sagen sie Dinge wie, ja, da kriegen wir keine Mehrheit für. Und ich denke mir, es ist ein verdammter Job, diese Mehrheit zu machen. Das ist das, was die Rechten in Europa gerade unterscheidet von allen anderen, ist, dass die verstanden haben, man kann Mehrheiten bilden durch Kommunikation, durch Propaganda, was die betreiben, durch Lügen.
Durch Inhalte. Und die haben halt Inhalte, die ziehen.
Ich weiß ja nicht, ob es Inhalte sind, die haben Versprechen, die ziehen. Sie haben Versprechen, die ziehen.
Also die Angst an der Grenze vor Zuwanderung ist real. Du magst das für verrückt halten und alles, aber ist real, ist da, ist ein politisches Faktum.
Aber die Angst vor Krieg und Zusammenbruch von Lieferketten und allem, was die Klimakatastrophe ja tatsächlich in sich trägt, ist sie nicht genauso real?
Es ist ja nicht so, dass die Menschen damit nichts mehr zu tun haben wollen. Es ist nur auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht, unter anderem auch durch Fehler, die gemacht wurden. Das Heizungsgesetz hat die Mehrheit entfremdet.
Aber ist so. Reicht es, wenn ich sage, keine Ahnung, mehrere Zeitungen können eine Kampagne fahren und dann entfremdet das und dann entfremdet
nein,
das?
Nein, 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 so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Aber wenn du einer Rentnerin sagst, du musst innerhalb weniger Jahre ein Investitionsvolumen stemmen durch die Erneuerung des Heizungssystems, da musst du aus deinem Haus raus. Wer weiß, ob du in deinem Alter jeweils nochmal da reinziehst. Und das führt natürlich zu einer Reaktion, die ist absehbar. Die Reaktion ist, spinnt ihr? Und dann sind sie weg.
Und was wir sehen, ist, dass Energie- und Klimapolitik geringere Zustimmungsraten erhält in den letzten Jahren. Es gibt immer noch eine große Zustimmung für Klimaschutz, aber die ist zurückgehend. Andere Themen, halt sagten Sie ja, sind höher auf der Tagesordnung und so weiter und so fort. Und sicherlich muss sich Politik was einfallen lassen, um die Menschen einzufangen und um denen auch Lösungen anzubieten, die sie dann wieder sozusagen zu einer höheren Zustimmung veranlassen. Aber was mich besorgt ist, und das ist ein Zusammenhang zu dem, was wir auch am Anfang besprochen haben, ist, dass also rechte Parteien, sagen wir mal die AfD, und auch andere populistische Parteien, von denen jetzt keiner mehr redet wie BSW, ja mit der Unzufriedenheit an Energie- und Klimapolitik ihre eigene Agenda bauen. Ja, die haben ja sozusagen, bauen ja ein eigenes energiepolitisches System mit Gas aus Russland und die Windmühlen der Schande niederreißen und was.
Die hat sie doch, ja.
Ja, aber ich meine, so, und die wird dafür gewählt.
Ich meine, die Dame lebt privat in der Schweiz am Zürcher See. Soll sie doch da irgendwas niederreißen?
Ich will nur sagen, das, was die machen, ist, dass sie Energie- und Klimapolitik nutzen, um ihre demokratiegefährdende Politik zu untermauern. Genauso wie die gegen die Öffentlich-Rechtlichen wettern, genauso wie sie gegen Migration wettern, wettern sie gegen eine grün versüffte Klimapolitik und bauen sich damit ihr rechtes Weltbild. Und insofern ist das vielleicht auch, sagen wir mal, zumindest demokratiekritisch, wie erfolgreich Energiepolitik gemacht wird.
Also das sehe ich entspannt, wenn ich mir anschaue, die Investitionen, die getätigt wurden, da ist nichts niederzureißen. Das sind, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausende von Bürgerinnen und Bürgern, Bauern, vor allem in Norddeutschland, die da investiert haben. Die würden bei dem Versuch, diese Windräder niederzureißen, zu alten Methoden zurückgreifen. Teeren und Federn wäre da noch das Mindeste. Das ist doch alles nicht ernst gemeint. Das ist doch... Ich meine, wenn du das Programm der AfD nimmst und das, was sie bekunden, dann wollen die eine andere Republik.
Ja.
Die wollen hinter Adenauer zurück. Kein Europa, Deutschland wieder allein. Und das ist ein Programm zur Selbstzerstörung. Und was ich finde, was die kommen zu billig davon. Und zwar, weil die Parteien der Mitte, egal wie sie heißt, seit Jahren einen knochentrockenen Pragmatismus predigen. Politik ist mehr als das. Menschen sind auch Emotionen. Und Emotionen im positiven Sinne. Was ist die Zukunft unseres Landes? Was wären wir ohne Europa? Was wird aus uns, nachdem Trump Amerika vermutlich in Isolationismus führen wird? Was wird aus uns, aus der nächsten Generation? Viele hier im Saal können sagen, okay, wir hatten eine schöne Zeit. Und ich auch. Und wir können sagen, uns betrifft das nicht mehr. Aber ich will Ihnen einen privaten Eindruck sagen. Als mein Ältester eines Tages vor vielen Jahren ankam an Weihnachten und sagte, Papa, ich muss dir was sagen. Dann wusste ich sofort, worum es ging. Es war Nachwuchs angesagt. Und ich sage Ihnen, für mich war der beherrschende Gedanke, das Leben geht weiter, auch ohne dich. Ich habe 4 Enkelkinder. Was wird aus denen? Das ist etwas, was mich umtreibt. Da kann ich nicht einfach sagen, jetzt gehe ich intellektuell auf Rente und interessiert mich nicht mehr. Wir können uns solche nationalistischen Idiotien nicht erlauben als Deutschland. Was muss denn noch passieren? Sind die Erinnerungen schon weg, wie das Ruhrgebiet ausgesehen hat? Das waren die. Das war nicht irgendwer. Das war nicht Stalin, das war nicht Roosevelt. Das waren die, die unser Land ins Unglück gestürzt haben. Was muss man denn noch? Sie merken, das treibt mich um. Und ich bin mir sicher, die Demokratie wird die Oberhand behalten. Aber wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen und die Demokratie muss eine visionäre Kraft entwickeln. Das dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen.
Hilft uns Europa dabei, diese visionäre Kraft für Europa zu entwickeln?
Was wurde im Zusammenhang Folge von 2008 mit der Finanzkrise über den Helmut Kohl geschimpft und den Euro? Und heute? Heute sind wir doch heilfroh, dass wir ihn haben.
Euro oder Helmut Kohl?
Naja. Den Helmut Kohl haben wir nicht mehr. Den Euro. Und die AfD wurde ja gegen den Euro gegründet. Das wollen wir nicht vergessen. Und was wäre dieses Europa heute noch? Gründen auf der D-Mark. Mit all diesen Krisen, all diesen Herausforderungen. Was wären wir ohne diese EU? Seien wir doch ehrlich, wir müssten sie erfinden, wenn wir sie nicht hätten.
Würden wir sie dann genau so erfinden? Ist die EU im Moment gut funktional?
Nein, war sie nie. Weil sie ist eine große Kompromissmaschine zwischen 27 souveränen Nationalstaaten. Es sind 27 höchst unterschiedliche Traditionen, Narrative und Geschichtsbilder. Ich habe mehrere Jahre in den Gremien der EU verbracht. Also ich glaube, ich habe da einen sehr nüchternen Blick drauf. Aber sie ist unverzichtbar. Unverzichtbar. Schauen Sie sich die Geschichte unseres Landes an. Bis 1945 waren wir besessen vom Platz an der Sonne, von Weltherrschaft etc. Die Deutschen galten als blutrünstige, aggressive Soldatennation. Und seit 1949 und die große Adenauerische Wende, dass Deutschland nicht mehr das Land in der Mitte ist, schwankend zwischen Ost und West, sondern klar westorientiert. Wir gehören zum Westen. Schauen Sie sich die Geschichte an. So gut ging es uns nie. Und so friedlich waren die Zeiten auch nie. Am Ende stand die Wiedervereinigung. Kann man daraus nicht lernen? Muss man daraus nicht lernen? Ich denke, wir müssen dieses Europa bauen. Wenn wir jetzt meinen, wir müssen die Abschreckungsfähigkeit verbessern, können wir das allein oder brauchen wir nicht dafür Partner? Eine europäische Luftverteidigung. Macht das Sinn? Auf nationaler Grundlage? Auf nationaler Grundlage und nicht gemeinsam? Das sind alles Fragen, wo die EU sich transformieren wird. Ich glaube nicht, dass wir die gemeinsame Verteidigung auf der EU-Basis hinbekommen. Die Institutionen sind für zivile Wirtschaftsfragen gemacht, nicht für harte Verteidigungsfragen. Aber ohne Europa haben wir keine Zukunft.
Heißt das auch, dass die Zukunft die EU der 27 ist? Weil unter denen sind ja nicht nur wie die Länder, die Sie aufgezählt haben, sondern wir haben Ungarn, wir haben eine, sagen wir mal, schwer einzufangende Regierung in der Slowakei mit einem Präsidenten, der Avancen in Richtung Russland macht. Wie gehen wir mit denen um oder wie scharen sich die einzelnen EU-Mitglieder zusammen?
Mit denen muss man so umgehen, nach der guten alten deutschen Devise. Es kann vieles passieren unter Gottes Himmelszelt, aber niemals wird der Schwanz mit dem Hund wackeln.
Wobei in der Außen- und Verteidigungspolitik, wie ich das wahrnehme, haben, glaube ich, die Länder, die näher oder eine Grenze zu Russland haben innerhalb der EU, die baltischen Staaten, Polen ist jetzt kein kleines Land, klar.
Skandinavier habe ich vergessen.
Die Skandinavier, Finnland, also die
und Großbritannien als Nichtmitglied und Norwegen spielen eine entscheidende Rolle. Die sollten unbedingt mit dabei sein. Europa ist mehr als die EU. Und wir müssen dieses Europa in Verteidigung und Abschreckung zusammenführen.
Aber das heißt, die EU soll sich dann auf ihre Kernaufgaben konzentrieren?
Gemeinsamer Markt und wirtschaftliche Entwicklung, Technologie, da hat sie genug zu tun.
Und für die anderen Aufgaben schaffen wir neue Strukturen oder Koalitionen der Willigen?
Und ich kann es mir anders nicht vorstellen.
Sind wir dafür, also wir Europäer, Europäerinnen, sind wir dafür schnell genug?
Usain Bolt ist kein Europäer. Die Zeiten, in denen Armin Harry mal die Sprintspitze dominierte, ist lange vorbei. Und nein, aber unter dem Außendruck, das ist meine große Hoffnung. Putin im Osten, Trump im Westen, wir müssen uns bewegen. Und wir müssen uns schnell bewegen. Und wir Die haben den ganzen Abend nicht über das ferne China diskutiert. Die eigentlich große Herausforderung, wirtschaftlich für uns. Das heißt, wir brauchen da ein Stück weit eine neue EU, anders, mit einer anderen Psychologie, Mentalität, robuster.
Und sehen Sie also unter den handelnden Politikerinnen, Politikern Menschen, die das, also bei denen das, was Sie hier sagen, auf offene Ohren drängt, in offene Ohren?
Der Friedrich Merz weiß ganz genau, dass er sich einen zweiten Langsamgang wie unter den 16 Jahren Angela Merkel nicht erlauben kann. Dann ist er weg und was nach Merz kommt, ist offen. Wenn das die AfD ist, ist Deutschland weg. Die wissen das. Glauben Sie mir, wenn Sie in der Bundesregierung sitzen, in Minister, verantwortliche Minister oder gar Bundeskanzler, das ist schon ein unglaublicher Lerneffekt, den Sie da haben. Ich habe es erlebt. Als Bundesregierung werden Sie mit der Realität konfrontiert. Da gibt es kein Hin oder Her, sondern Sie tragen die Verantwortung fürs Land und der müssen Sie gerecht werden. Oder Sie sollten sich einen anderen Job suchen.
Da werfen Sie bei mir Fragezeichen auf, ob einige Minister diesen Lernprozess durchlaufen haben. Das ist tatsächlich das, was mir auch gerade durch den Kopf ging, als Sie es gesagt haben. Unter Druck passiert vieles, was man nicht für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, das ist, worauf wir hinauslaufen, sowohl in Sachen Klima als auch in Sachen Wirtschaft.
Genau. Und ich bin ein Mensch, der da viel Erfahrung hat, weil ich bei den Grünen auf Bundesebene, vor allen Dingen auch in dieser schönen Stadt Essen, die Grünen mochten mich gar nicht.
Erzählen Sie mal.
Ich hatte Auftrittsverbot. Auftrittsverbot?
Ja. Zu welcher Zeit? Als Bundesminister oder davor?
Als Bundesminister auch und davor. Und ja, aber bin nicht nachtragend. Ich bin ja heute hier.
Gibt es Zeitzeugen hier im Raum?
Es ist. Nein, der Druck ist wichtig, weil gerade in der offenen Gesellschaft spielt das eine große Rolle. Also man muss als Politiker und Politikerin mit Druck kalkuliert umgehen können. Das ist eines der wichtigsten Fragen.
Naja, und da haben wir, ich glaube, Marina, darauf wolltest du hinaus auch, hat ja die letzte Bundesregierung auch Lehrbeispiele abgegeben, dass man unter Druck vielleicht richtige Reden gehalten hat, aber nicht immer die richtigen Konsequenzen gezogen hat. Das ist ja das, was Sie anfangs gesagt haben. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben noch ein paar Minuten. Meine geschätzte Moderatorenkollegin Marina Weißband ist ja Psychologin. Und ich bin so Hobbypsychologe. Und deswegen erlaube ich mir, am Ende an zwei Stellen ein bisschen rumzupsychologisieren, wenn ich das darf. Das Erste, ich habe in Ihrem Buch gelesen, um nochmal auf Europa zurückzukommen. Und ich nehme Sie hier ja auch als Gesprächspartner wahr. Sie schreiben, Europa ist das Einzige, was uns bleibt in diesem Jahrhundert, so ungefähr lautet das Zitat. Das klingt für mich so ein bisschen fast resigniert, oder ist das diese Hoffnung, die Sie uns jetzt hier auch nochmal mitgeben wollen am Ende?
Hinter den ganzen Umbrüchen, Aufbrüchen, mit denen wir es zu tun haben, steht eine große historische Kraft. Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt nicht auf unserem Kontinent und schon gar nicht im Norden. Es ist der globale Süden. China präsentiert sich, Putin versucht es auch, mit mäßigem Erfolg, aber China präsentiert sich, und an zweiter Stelle wird Indien kommen, die präsentieren sich als die Führungsnation des globalen Südens. Und das wird unsere Welt sehr verändern, auch unsere Rolle. Und da sollten wir uns keine Illusionen machen. Der globale Süden, das wird die große Herausforderung neben der Klimakrise und all den Dingen. Das steckt dahinter. Und lassen Sie mich das zum Aktuellen auch sagen. Es macht mir eine große Sorge über den Nahostkonflikt aus. Ich fürchte, das wird eine neue Dynamik bringen in der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen. Weil entweder gelingt es Israel, das Nuklearprogramm zu zerstören oder zumindest so weit zu beschädigen, dass es langfristig nicht mehr die Gefährlichkeit hat, oder aber es gelingt, das Regime zu stürzen. Wenn beides aber nicht gelingt, was wird die Konsequenz sein? Wenn beides nicht gelingt, wenn das Regime bleibt, dann bleibt auch die Gefahr. Ideen kann man nicht wegbomben. Und es werden andere daraus lernen. Nordkorea hat Atomwaffen und hat seine Ruhe. Konsequenz, was glauben Sie, was in der Region gedacht wird, bei anderen Staaten? Das ist unsere Nachbarregion. Wir leben in keinem Umfeld, das man sich wünschen kann. Amerika ist weit weg, aber wir sind direkt regionaler Nachbar. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, wunderbar, dass Sie diese Fragen zum Ende hin auch nochmal aufgeworfen haben. China, globaler Süden, Naher und Mittlerer Osten. Es ist ja auch eigentlich Wahnsinn, wenn wir über die Weltlage reden und wie wir es geschafft haben, das so lange auszublenden. Aber jetzt ist die Zeit zu Ende. Wir können das nicht zu Ende diskutieren. Das ist
das war der Grund, warum wir das Kapitel vorher gestrichen haben.
Wahrscheinlich. Nein, aber ich meine, jetzt ist es fast ein bisschen selbstkritisch. Ja, also wir bewegen uns natürlich auch in unserem Denkraum. Also sehr stark steht ja auch hier. Was bedeutet das für Deutschland und Europa? Vergessen, dass die wirklichen Konflikte und auch Dynamiken möglicherweise anderswo entstehen.
Ja, wobei wir aber auch einen Denkraum hier noch nicht verlassen haben. Und das ist der Denkraum, in Staaten und in Konkurrenz zwischen Staaten zu denken. Und ich denke, dass, ich glaube, am Ende ist China nicht so anders als wir, denn es ist bevölkert von Menschen. Und wir haben auch dort Bewegungen unter jungen Menschen, die diese 6-Tage-12-Stunden-Woche kritisieren, die Proteste veranstalten. Wir wachsen über Social Media zusammen, nicht immer auf die beste Weise, weil Social Media immer das Negativste und Radikalste fördert, aber ich komme nicht umhin zu denken, dass es eine zusätzliche Kraft gibt, jenseits von Blöcken und Regierungen und wie die gegeneinander stehen und wirtschaftlichem Wettbewerb, in der vielleicht auch ein Potenzial steckt, auch die Demokratie besser zu entwickeln, weil wir uns nicht nur an Regierungen wenden, nicht nur auf Regierungen schauen, sondern auf die Menschen, die in diesen Ländern leben. Könnte das sein?
Oder bin ich zu idealistisch? Ich wollte, Sie hätten recht. Ich bin aber hochskeptisch. Wenn wir über Regierungen reden, dann reden wir über Organisationsformen vieler Menschen. Dann reden wir über Traditionen. China hat eine ungebrochene 2000-jährige staatliche Tradition, die das Land tief geprägt hat. Und mit dieser Kaiserstruktur, dem Zentralismus. Und das würde ich nicht unterschätzen, aber vielleicht haben Sie recht.
Lassen wir es mal so stehen, vielleicht haben Sie recht. Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen, auf die Sie vielleicht noch ganz kurz antworten können zum Ende. Joschka Fischer blickt auf ein Leben zurück. Empfinden Sie sich selbst als eher jemand, der sich treu bleibt, weil er es immer schafft, unkonventionell auf die Dinge zu schauen? Oder eher als jemand, der in der Lage ist, sich gut zu wandeln und den Gegebenheiten anzupassen?
Also das Anpassen war nie mein Ding. Dabei habe ich mich schon angepasst. Also ich war jemand, der mit dem Kopf durch die Wand wollte und habe dabei festgestellt, die Wand ist härter als mein Dickschädel. Da habe ich mich angepasst und das gelassen. Habe die Tür gesucht. Und in dem Sinne ja. Aber ansonsten, die große Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe mir nie gedacht, dass das Leben so lang ist. Solche Ups und Downs und Unterschiede mit sich bringt. Insofern, ja, das Land hat sich verändert. Und ich habe mich mit dem Land verändert. Und ein bisschen auch das Land.
Die radikale Idee.
Allerletzte Frage, jetzt hauen Sie mal einen raus. Eine radikale Idee für eine erfolgreiche Energiewende in Europa. Ein Ding, was unbedingt funktionieren muss.
Ja, der Durchbruch bei den Erneuerbaren muss funktionieren und wir müssen mit unserem Fußabdruck runter. Da sind wir viel zu hoch. Und was mich ärgert, ist, dass wir die technologische Chance dabei nicht nutzen. Denn es wird andere geben, die das, was wir bisher produziert haben, genauso gut produzieren, billiger produzieren. Wir werden neue Ideen brauchen. Und wir haben nach wie vor ein gutes Bildungssystem, da sollten wir mehr investieren. In die jungen Köpfe, in die jungen Ideen, mehr Freiraum, Kreatives, ausprobieren. Hab nie verstanden. Wir sind das Land, das das Automobil erfunden hat. Das Autoland. Warum die Frage der Elektrifizierung nicht? Es müsste eigentlich in Deutschland die Modellstadt geben, in der die automobile Zukunft realisiert wird als erstes.
Die halten wir fest, die Idee.
Die gibt es nicht.
Dann machen wir das.
Ja. Dann machen wir das. Vielen Dank, Joschka Fischer.
Vielen, vielen Dank.
Ich glaube, der Beifall spricht seine eigene Sprache. Und bald werden wir mit neuen, hoffentlich spannenden Gästen um die Ecke kommen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch bei Ihnen ein bisschen Interesse geweckt haben. Schön, dass Sie da waren. Danke nochmal.
Die Energie der Gesellschaft wird präsentiert von der E.ON Foundation. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Hören könnt ihr uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ihr habt Feedback oder Fragen? Schreibt uns auf LinkedIn oder Instagram. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Bleibt positiv geladen. Bis zum nächsten Mal.